Ich würde halt vielleicht...
Mesdames, Messieurs, chers amis, nous allons commencer cette matinée avec cette étude biblique du professeur Marcus Barth, que nous remercions d'emblée d'avoir accepté cette charge périlleuse de répondre à la question que nous lui avons posée. Il y a deux petites difficultés d'ordre technique. Le professeur Barth a souhaité un pupitre et une lumière puissante. Je le sais depuis 5 minutes. J'ai demandé à la régie de la salle de bien vouloir nous les procurer. En attendant, le professeur Barth est bien d'accord de commencer sans ces deux outils. Monsieur le professeur, vous avez la parole.
Liebe Schwestern, Väter und Brüder, das Thema sakral und profan ist mir von der Konferenzleitung auferlegt worden. Ich hätte es nicht selbst gewählt, denn dieses Thema ist zwar ein unerschöpflicher Gegenstand der Forschung für Psychologie und Religionsgeschichte. Wer aber nur die geringste Ahnung hat vom Unterschied von Glauben und Religion, der wird sagen, dass vielleicht das Thema sakral oder heilig ein gutes Thema wäre, aber nicht mehr das Problem sakral und profan, welches im besten Fall ein Staatsbegräbnis und im schlimmeren Fall einen Ort im Abfallkübel verdient. Wie kommt es, dass eben dieses Thema sakral und profan für uns so gänzlich erledigt scheint? Im Alten Testament ist es so, dass die Orte, an denen Jahwe erschienen ist, heilige Orte wurden, wenn es nicht schon heilige Orte waren. Neben heiligen Orten gibt es heilige Zeiten, Geräte, Handlungen, Personen, Happenings. Die Priester haben die Aufgabe, zwischen heilig oder sakral und profan, rein und unrein zu unterscheiden. Und gewisse Mauern sind aufgerichtet innerhalb des Tempels oder ringsherum, um dem Volke diese Unterscheidung einzuschärfen. Man hat im Allgemeinen angenommen, dass der alttestamentlich-priesterliche Begriff von sakral und profan einfach dem Begriff der Religionsgeschichte, des Tabus und des Manas entspricht. Und man kann nicht bestreiten, dass es gewisse Parallelen gibt. Immerhin ist es so, was im Alten Testament als profan und als sakral definiert wurde, wurde so im Gegensatz, nicht nur in Anlehnung an kanaanäische Kulte und Unterscheidungen, definiert. Heilig gegen unheilig bedeutet immer eine Kampfsituation gegen andere Heiligkeits- und Unheiligkeitswelten. Es gibt kein allgemein menschliches Übereinstimmen in dem, was man als heilig ansehen will. Auf alle Fälle findet innerhalb des Alten Testamentes auch eine heftige Diskussion unter den Anhängern Jahwes statt, in dem die Priester Widerstand finden von Seiten der Propheten. Die Propheten ihrerseits legen viel mehr Gewicht auf das Innenleben, auf die Ethik und auf die soziale Verantwortung, während man den Priestern nachsagt, dass ihnen nur an kultischen, dinglichen und naturhaften Aspekten des Heiligen und Profanen liegt. Der Gegensatz wird im Alten Testament nicht gelöst. Falls überhaupt jemand siegt, sieht es so aus, als ob die Priester den Sieg davontragen über ihre prophetischen Opponenten. Im Neuen Testament wird offenbar alles ganz anders. Es scheint, dass die prophetische Tendenz mit Triumph Meister wird über alle priesterlichen Anliegen. Ich nenne Ihnen 4 Aspekte. Johannes der Täufer, Jesus in seinen Reden über Jerusalem, Stephanus in seiner großen Anklagerede und der Hebräerbrief stimmen darin überein, dass alles, was über die Privilegierung eines heiligen Ortes, eben Jerusalem, gesagt ist, hinfort nicht mehr gültig ist. Zweitens, im Neuen Testament wird mit Nachdruck gesagt, es kommt an auf ein reines Herz, auf Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit, eben auf geistlichen Gottesdienst. Und damit wird das abgelehnt, was äußerliche Reinheit oder Sakralität genannt wurde. Die Hände, die Schüsseln, besonderes Fleisch, das wird abgelehnt. Alles Gewicht fällt auf Herz und auf das Gewissen. Drittens, es wird im Neuen Testament gesagt, und damit geht das Neue Testament nun über die Propheten hinaus, auch die Heiden sind heilig, sind gereinigt. Die Geschichte der Bekehrung des Cornelius ist eigentlich nicht die Geschichte von Cornelius' Bekehrung, sondern die Geschichte der Bekehrung des Petrus. Dieser Christ muss mit etlicher Mühe von Seiten Gottes, mit sehr viel Visionen und außerordentlichen Ereignissen dazu gebracht werden, dass er einsieht, was Gott gereinigt hat, das darf er nicht für profan erklären. Auf alle Fälle ist es dann die Tendenz des Paulus und der Apostelgeschichte nachzuweisen, auch die angeblich profanen Heiden sind von Gott geheiligt worden. Und letztlich, das Neue Testament wagt eine tollkühne Verallgemeinerung, indem es solche Sätze enthält wie: Nichts ist an und für sich unrein, den Reinen ist alles rein. Diese Verallgemeinerungen sind sehr riskiert, aber sie sind vorhanden. Auf alle Fälle beobachten wir, dass das Wort profan, koinos oder bebelos fast überhaupt nicht mehr vorkommt, mit Nachdruck nur noch Offenbarung 21, nichts Gemeines soll in die heilige Stadt hineinkommen. Wenn aber das Wort heilig gebraucht wird, dann bedeutet es in 90% der Fälle, in denen es vorkommt, dass Personen geheiligt sind, mit Nachdruck auf das Herz der Person, das gereinigt ist, und es sind nicht mehr Dinge. Man hat gemeint, dass im Alten Testament schon der Begriff rein im Gegensatz zu unrein ein Übergangsbegriff ist, der vom rein kultischen zum sittlichen hinaufführen will. Aber wir werden das noch weiter diskutieren. Auf alle Fälle sagt das Neue Testament mit Radikalität Nein zu einem gesetzlichen, durch Furcht, durch Riten, durch Tabus festgelegten Sakralbegriff und ein radikales Nein zur Herrschaft eines eingeweihten oder sakralen Klerus, dem die abergläubigen Massen der Laien gegenüberstehen. Implizit ist im Nein des Neuen Testamentes gewiss auch ein Nein gegenüber allen katholischen, östlich-orthodoxen, anglikanischen und wohl auch protestantischen hochkirchlichen Versuche zurückzukehren zu kultischen Heiligkeitsbegriffen enthalten. Ritschel hat in kühner Weise gesagt, seit Gott als Liebe geoffenbart ist, ist die Heiligkeitsvorstellung weggefallen und überflüssig geworden. Tillich hat entsprechend geurteilt, es scheint, dass wir Protestanten von der ganzen Gegensatzwelt des Sakralen und Profanen einzig den Ausdruck Sakrament und die Ordination zum geistlichen Amte behalten haben. Der Grund, warum das Neue Testament hier so radikal umdenkt, ist offensichtlich folgender. Das Neue Testament sagt, durch die Inkarnation hat Gott so totale Liebe zur Welt verraten, dass er sich selbst profaniert hat. Also der Heilige ist profan geworden, Fleisch des Jesus von Nazareth. Gleichzeitig ist im selben Akte alles Profane aufgehoben, also im Hegelschen Sinne aufgenommen worden in die Einigkeit mit der Gottheit, sodass alles Profane sakralisiert worden ist. So scheint also das, was von Rat als Tendenz des Alten Testamentes darstellt, triumphiert zu haben. Ich zitiere, die ganze Profanität wird von der Heiligkeit verschlungen. Ende des Zitates. Wir können noch beifügen, dass die Entwicklung des modernen Menschen, seiner Wissenschaft und Technik, das alles zu unterstreichen scheint. Seit 300 vor Christus hat die Medizin, seit 100 vor Christus die Philologie, seit der spätestens der Renaissance die Politik, seit der Reformation dann auch die westliche Wissenschaft sich emanzipiert vom Diktat der Kirche und religiöser Vorstellungen. Hat nicht diese Emanzipation zu der ganzen Herrlichkeit der modernen Wissenschaft und Technik geführt? Spitäler, Schulen, alle solche Anstalten, Armenpflege sind säkular geworden. Sind sie nicht viel tätiger und viel segensreicher wirksam eben zwischen der Abschaffung zwischen sakral und zwischen profan? Man hat das jetzt wieder und wieder festgestellt und hat gesagt, darum sollte auch die Theologie eine Theologie der Welt werden, die Säkularisation, allerdings nicht gerade ein Säkularismus, sollte siegreich werden. Gott wenigstens als eine kultische Vorstellung mit sakralen Unter- und Obertönen ist entbehrlich geworden. Bonhoeffer, Harvey Cox und andere sprechen mit Vergnügen vom Ende des Zeitalters der Religion, vom religionslosen modernen Menschen. Wie haben wir es so herrlich weit gebracht? Anscheinend aufgrund des Neuen Testamentes. Wir sagen jetzt sogar, oder einige sagen, Gott ist tot. Wir brauchen jene Unterscheidung nicht mehr. Nun möchte ich aber behaupten, dass diese ganze Linie vom Alten Testament zum Neuen und zum modernen Menschen samt dieser modernen Theologie auf einer fantastischen Illusion beruht, eine Simplifizierung darstellt, die eine Katastrophe ist, aus folgenden Gründen. Es ist einfach nicht wahr, dass im Alten Testament die Priester primär nur an Kultus und an dinglichen oder naturhaften Heiligkeitsbegriffen orientiert sind. Das Heiligkeitsgesetz enthält als seinen Kern das Gebot der Liebe gegenüber dem Nächsten und gegenüber dem Fremdling. Die Propheten selbst haben entscheidende Visionen im Tempel oder Visionen vom Tempel. Denkt Sie an Jesaja 6 und an Ezekiel. Auch Psalm 51 hat letztlich eine positive Einstellung zu den Opfern. Nicht nur zum Opfer des Herzens, sondern auch zu den Brandopfern und Ganzopfern, die Gott gebracht werden sollen. Das Alte Testament, auch die Propheten, denken nicht daran, durch eine Zerstörung des Unterschiedes von rein und unrein, profan und sakral, einfach jenes ganz Spezielle, welches zur Heiligung oder Aussonderung oder Sakralisierung von Israel, von Zion, auch vom Gottesdienst im Tempel gehört, zu zerstören und zu verneinen. Im Gegenteil, die ganze Welt soll der Herrlichkeit Gottes voll werden. Das heißt eben, soll sakralisiert und in Gottesdienst gestellt werden. Von Rath, den ich schon zitierte, spricht vom penetranten Immanenzwillen Gottes. Das ist theologischer Slang, aber vielleicht verstehen Sie es trotzdem. Der penetrante Immanenzwille Gottes, der auch und gerade bei den Propheten vorhanden ist, und zum Beispiel sei Zacharia mit den Worten Ausdruck findet, die Schellen an den Hälsen der Rosse und die Töpfe in Jerusalem sollen alle die Inschrift tragen, heilig dem Herrn. So viel zum Alten Testament. Es stimmt nicht, dass dieses Buch eine Art Hörentwicklung zu reinen platonischen Ideen des Reinen oder des Heiligen darstellt. Im Gegenteil, die Füße bleiben unten auf der Erde. Es geht überall im Alten Testament um einen wogenden Kampf zwischen sakral und profan, heilig und unheilig. Aber man denkt nicht daran, dass letztlich diese Dinge identifiziert werden sollen. Auch das Neue Testament hat Besseres zu tun, als einen Kampf bis aufs Messer gegen diese Begriffe zu führen. Ausgerechnet Petrus sagt laut der Apostelgeschichte, dass die Menschen rein sind durch Glauben, Akta 15,9. Aber ausgerechnet der heilige Paulus hält dem entgegen, dass ohne Glauben auch die Frauen und die Kinder von Christen heilig sind. Welch merkwürdiger Gegensatz. Paulus spricht in recht kumranischer Weise von der Trennung der Gerechten und Ungerechten, des Heiligen und Unheiligen, des Christus und Belial. Und er schmeißt mit Aplomb ein Gemeindeglied, das sich unrein verhalten hat, zur Gemeinde hinaus. In der Offenbarung wird die heilige Stadt scharf abgegrenzt von den Schweinen und Hunden, die sich um sie herum bewegen. Wer unrein ist, soll fernerhin ungerecht und unrein sein. In den Pastoralbriefen werden die Irrlehrer ganz schlicht mit dem Ausdruck Bebeloi, eben Profane, bezeichnet. Jesus heilt, indem er Kranke berührt. Der Schatten des Petrus und das Schweißtüchlein des Paulus laut der Apostelgeschichte beweisen sich als Heilmittel oder von ihnen geht eine heilsame Wirkung aus. Überall gibt es im Neuen Testament Anzeichen, dass die alttestamentlichen Unterscheidungen und auch die Segenswirkung jener Unterscheidungen nicht einfach hinfällig geworden sind. So wird auch das Adjektiv heilig zwar meistens von Personen verwendet, aber in einem Zehntel der Fälle ist entweder die Stadt Jerusalem oder die Bibel oder das Gesetz oder der Wandel oder der Glaube oder sogar der Kuss unter Brüdern als heilig bezeichnet. Es gibt also auch jetzt noch heilige Dinge. Der Epheserbrief und der Hebräerbrief betonen in ganz besonderer Weise, dass die Berufung der Heiden bedeutet, sie sind zum heiligen Volk hinzugezählt und ihm eingegliedert worden und haben Anteil an der Segenswirkung des Heiligen. Das Johannesevangelium und der Hebräerbrief stellen mit besonderem Nachdruck dar, dass die Reinigung des Herzens durch einen kultischen Akt vollzogen wird, eben durch das Opfer Jesu Christi. So soll niemand sagen, im Neuen Testament sind sakrale Opfervorstellungen einfach abgeschafft. Wenn vom reinen Herzen die Rede ist im Neuen Testament, so ist die Reinheit des ganzen Menschen gemeint, nicht etwa nur seiner neuprotestantischen, Hermannschen oder Ritschelschen Gesinnung, sondern die Totalität ist damit gemeint. So ist es auch in der Geschichte des modernen Menschen. Hat nicht auch der moderne Mensch noch seine heiligen Orte, ob sie jetzt Rom, Moskau, Jerusalem oder Genf heißen? Noch er hat Heimweh. Er erinnert sich an den Ort, wo er den ersten Kuss gegeben oder empfangen hat. Er hat heilige Zeiten. Wer möchte denn nicht Weihnacht feiern? Eben die sakrale Nacht für alle zusammen. Er hat heilige Elemente, die Drogen oder der Alkohol oder heilige Spiele und Gelegenheiten. Der Sport ist nur zu nennen. Und was gibt es nicht, das zu nennen wäre, was zeigt, der Mensch kommt nicht los von jenem ontologischen Durst, jenem großen Bedürfnis oder jener Besessenheit, wie es Eliade genannt hat, danach dem langweiligen Alltag eine gewisse Superstruktur zu verleihen und einen Sinn. Und das kommt dann eben raus, das führt dann dazu, dass man gewisse Orte, gewisse Gelegenheiten aussondert, dass man Rite de Passage hat, bei der Geburt, beim Tod, bei der Promotion, bei der Diplomierung, wo immer es ist, man kommt einfach nicht davon weg. Der Hauptbeweis dafür, dass der moderne Mensch noch tief verliebt ist in die Unterscheidung von sakral und profan, ist die Volkskirche mit ihrem viel beschriebenen Zeremonienmeister, dem Pfarrer. Und da natürlich gehört zum Pfarrer auch der Theologieprofessor und die theologische Fakultät an unseren staatlichen Universitäten. Wir kommen nicht davon weg, diese Unterscheidungen zu machen. Die protestantische Theologie seit der Reformation hat zwar heftig darum gerungen, dass also diese reformatorische Linie jetzt gegenüber dem Katholizismus aufrechterhalten wird, dass es also nur noch Reinheit des Herzens gibt. Aber sie hat ja doch versagt. Dieser aufklärerische oder also gefühlsmäßige oder idealistische oder dialektische oder wie nicht Theologie, die Gegenschläge, denken wir an These oder denken wir an die charismatischen Bewegungen oder an das Heilen oder an die Schwärmer und die Pietisten, die es noch gibt, beweisen, dass nach wie vor besonders Sakrales, sakrale Happenings, Ereignisse, auch Personen mit Lust und Vergnügen ausgesondert und gegenübergestellt werden, eben dem Alltäglichen, in dem wir sind. Selbst wenn es aber gelingen würde, durch scharfe Definition, durch Leugnung, Abschaffung oder Ersetzung Schluss zu machen mit der alten Unterscheidung von profan oder sakral, sollen wir uns doch nicht der Illusion hingeben, dass damit automatisch Jesus Christus verkündigt und gepriesen worden ist. Denn man kann gewisse Phänomene menschlichen Bedürfnisses, menschlicher Kultur und Religion eventuell glorios überwinden oder verändern, aber das beweist doch nicht, dass man an Christus glaubt und ihn liebt und dass er verkündigt werden. Man kann genauso gut eine gute oder eine schlechte Predigt halten mit Talar oder ohne Talar. Das Wegwerfen des Talares beweist doch nicht, dass von jetzt an wirklich Christus verkündigt worden ist. Im Neuen Testament ist das Kriterium dessen, ob jetzt in sinnvoller Weise reformiert oder nicht reformiert worden ist, nicht einfach der gute Wille des Reformators, die Klarheit seines Intellektes, die Konsequenz der Praxis, welche sichtbar wird, sondern das Kriterium ist, wenn nur Jesus Christus verkündigt wird. Philipper 1,18. Oder wie es heißt bei der Taufe des Johannes, wo auch die Diskussion darum geht, ist das jetzt eine Reinigung oder ist es keine, gilt es oder gilt es nicht? Da sagt er, ich bin ja überhaupt nicht gekommen für solche Diskussionen. Damit Christus verkündigt werde, bin ich gekommen mit meiner Wassertaufe. Johannes 1,31. Das also ist das Kriterium, an dem wir alles zu messen haben, wird durch unsere noch so reformatorische, angeblich neutestamentliche Haltung gegenüber dem Sakralen die Ehre, das Licht, die Liebe Christi auf den Leuchter gestellt? Oder geht es vielleicht einfach um eine neue Art von Rechthaberei, die nicht mehr priesterlich, manaistisch, kultischer Art, sondern rationalistischer, individualistischer Art ist und die damit nur ein Umdrehen der Hand bedeutet? So viel zur Kritik und Gegenkritik. Es ist höchste Zeit, dass wir zu etwas Positivem kommen. Was denn ist laut dem Neuen Testament das Wunder der Heiligung? Was bedeutet eigentlich, dass etwas auf die Seite gestellt, beschlagnahmt, also mit dem Schimpfwort sakralisiert wird von Seiten Gottes? Ich möchte das ganz kurz an vier biblischen Themen erläutern. Der Hebräerbrief und auch das Johannesevangelium beschreiben am ausführlichsten, was ich schon kurz angedeutet habe, nämlich im Neuen Testament wird das Herz des Menschen durch eine kultische Handlung, durch eine sakrale Handlung gereinigt. Nämlich durch das Opfer, entsteht jene Herzensreinheit oder das reine Gewissen. Die Summe dessen, was der Hebräerbrief eher elaboriert und kompliziert zum Ausdruck bringt, findet sich in Epheser 2,18, wo es ganz knapp heißt: Durch ihn, also durch Jesus Christus, haben wir beide in einem Geist Zugang zum Vater. Durch ihn, das heißt nach dem Kontext, Epheser 2,13 bis 17, durch sein Opfer, sein Leib, sein Blut, sein Kommen, seine Friedensverkündigung, also durch seine priesterliche Aktion, in der er selbst auch Opfer geworden ist. Dadurch haben wir beide Zugang zum Vater. Wir beide, das wird durch den Kontext erläutert, 2, Vers 19 bis 22 im Epheserbrief, Juden und Heiden, die jetzt den Tempel Gottes, eben die Kirche, bilden. Wir beide haben Zugang zum Vater. Was ist also Gottesdienst? Was ist Heiligung nach dieser Stelle? Antwort: Es gibt nur einen Kleriker, seit das Neue Testament gekommen ist. Aber er ist und bleibt der Klerus der Kirche. Das ist Jesus Christus, der sich selbst geopfert hat. Es gibt nur ein einziges Sakrament unter den Christen und unter Kirche, nämlich eine sakrale Handlung, die darstellt, was sie bewirkt, und die bewirkt das, was sie darstellt. Das ist das Opfer Jesu Christi. Es wirkt nicht, laut dem Hebräerbrief und auch laut Paulus, durch einen Blutzauber, sondern es wirkt als ein Akt des Gebetes. Dieses Blut schreit lauter als das Blut Abel. Es bedeutet, Christus tritt ein, nicht nur mit seinen Worten, sondern mit seinem Leben für uns bittend, um uns herauszubitten von Gottes Seite. Also ein Kleriker, ein Sakrament und ihm gegenüber nur ein einheitliches Volk. In der Gemeinde Jesu Christi gibt es nur Laien, gar niemand anderes als Laien, weil es ja nur einen Kleriker, Jesus Christus, gibt. Die Gleichheit des Volkes um Jesus Christus ist im Neuen Testament dadurch signalisiert, dass alle, die einen Dienst ausüben in der Gemeinde, profane Titel haben, also Apostel, Lehrer, Hirten, Diakone und was da nicht zu nennen ist. Einzig der Ausdruck Propheten spielt da eine gewisse Ausnahme. Aber sonst sind alle Ämter innerhalb der Gemeinde mit profanen Titeln bezeichnet, um anzuzeigen, wir sind alle gleich, wir alle üben einen Laiendienst. So gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied im Range eines Gemeindehelfers oder eines Pfarrers. Ordiniert in dieser Gemeinde sind alle Glieder, denn die Ordination, die im Neuen Testament noch einen Sinn hat, ist die Taufe. Wie Jesus mit 30 Jahren getauft wurde und damit sein Amt antrat, so ist die Taufe die Ordination. Was sonst noch so bezeichnet wird in der Kirche, ist Unsinn und hat mit dem Neuen Testament absolut nichts zu tun. Das bedeutet, Heiligung ist im Neuen Testament geistliche Heiligung oder Sakralisierung. Darum, weil wegen der einzigartigen Rolle Christi und der Einzigkeit jenes Sakramentes. Sie ist nicht Zustand, sondern Ereignis. Sie trennt nicht, sondern sie vereinigt. Wir haben Zugang zum Vater, wir beide, Juden und Heiden, haben Zugang zum Vater. Das ist ein Kult, der ganze Vorgang, wo dieser eine Christus ist. Aber es ist sein Kult und es ist nicht eine Wiederholung oder dramatische Abbildung seines Kultes. Diese Gemeinde ist laut dem Epheserbrief nicht stumm, sondern sie singt oder sie redet. Es sind alle diese Wortbediensteten, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer der Gemeinde gegeben. Und diese Gemeinde fühlt sich selbst nicht als ein Selbstzweck und als Ende der Wege Gottes, sondern wir beide, die jetzt den Tempel Gottes im Geist bilden, der da aufgebaut wird auf dem Grund der Apostel und Propheten. Dieser Tempel, wie der Name schon sagt, ist offensichtlich ein Gebäude, das anderen Menschen, also eben denen, die noch nicht an Christus glauben, als Sammlungsort und Zugangsort dienen soll. Das ist Heiligung nach dem Epheserbrief. Ich komme auf einen zweiten biblischen Hinweis. In Priesterbericht, Genesis 1, ist offenbar die Welt als überaus strukturiert dargestellt. Licht, Finsternis, oben, unten, Land, Wasser und andere Gegensätze stehen sich gegenüber und der Schöpfungsakt bedeutet ein göttliches Nein gegenüber dem Chaos. Die Struktur der Schöpfung, laut dem Priesterbericht, findet darin in ihren Höhepunkt, dass in dieses strukturierte Ganze hinein ein Bild oder Ebenbild Gottes gestellt wird, eben der Mensch. Nun bedeutet in jener Zeit die Setzung eines Gottesbildes in einen bestimmten Raum, dass dieser Raum dadurch zum Heiligtum wird. Das Gottesbild in dem Gebäude macht ein Heiligtum aus dem ganzen Raum. Eine Auslegung des priesterlichen Schöpfungsberichtes lautet so: Durch die Stellung, welche dem Menschen aus dem letzten Werk Gottes im Werke Gottes angewiesen wird und dadurch, dass der Mensch dann unmittelbar auf den Sabbat hin geschaffen worden ist, den ja auch der Mensch dann halten soll, weil Gott ihn geheiligt hat, das vor Erfüllung von aller Zeit und allen Geschöpfen, dadurch ist dem Menschen der Auftrag gegeben, die ganze Schöpfung, also Steine und Bäume, Sichtbares und Unsichtbares, im Namen Gottes für heilig zu erklären und auch heilig zu halten. Der Mensch ist also nicht ein Zuschauer bei einem übernatürlichen Akt der Heiligung, der irgendwie über ihn hinwegbläst oder regnet, sondern er hat eine Verantwortung bekommen innerhalb des Ganzen. Wenn heute nicht nur von einer Theologie der Welt, sogar von einer Theologie der Umwelt gesprochen wird, so würde ich sagen, dass die Genesis-Geschichte mit ihrem Begriff vom Bilde Gottes da eventuell ein kräftiges, positives Wort mit zu reden hat. Auf alle Fälle sagt das Neue Testament dann, dass offensichtlich der Adam versagt hat in der Erfüllung dieser Rolle, dass aber Jesus Christus das Ebenbild Gottes geworden ist, denken Sie an Kolosser 15 und die entsprechenden Stellen, und dass nun Menschen nach seinem Ebenbilde erneuert werden durch den Heiligen Geist, dies als Bild Gottes leben heißt, eine Funktion ausüben, die also auf den ganzen Kosmos, nicht nur auf Mitmenschen, soziale und psychologische Verhältnisse und Beziehungen, sondern auch auf den Umgang mit Dingen von großer Tragweite ist. Drittens, es ist dazu Folgendes zu sagen: Im Neuen Testament bedeutet Christsein, also an Gottes Heiligung Anteil haben, sie erleben und ihr dienen, vor allen Dingen um einen Tisch versammelt werden, miteinander essen und trinken. Es bedeutet aber auch, dass man sich von diesem Tische wieder erhebt und mit Herzen, Mund und Händen, auch mit Händen, das heißt mit dem Portemonnaie und mit den Füßen und mit dem Leibe, ein Zeugnis abgibt für eben den heiligen Gott und seinen heiligen Gesandten. Wir dürfen nicht sagen, dass die Bedeutung des Tisches, an dem Jesus seine Jünger und auch Sünder versammelt, vor und nach seinem Tode, dass das etwas Kultisches ist, welches in diametraler Spannung oder Gegensatz steht zu jenem Ethischen, dass wir also mit Herzen, Mund und Händen Zeugnis ablegen sollen in unseren sozialen Beziehungen, wie es die Haustafeln sagen, dass wir da wieder den Gegensatz haben zwischen Priestern und Propheten, jetzt als Gegensatz zwischen Eucharistie und Ethos. Im Gegenteil, was am Tische geschieht, jener Umgang mit Materialien, das Essen und Trinken, aber auch wie man sich benimmt, aber also mit gewaschenen Händen oder ungewaschenen Händen, ob mit einer Sünderin oder lieber ohne diese Sünderin, ob man gastfrei oder knäpperig ist bei dieser Mahlzeit, nicht? Ob man fröhlich ist dabei oder ob man nur sich selbst bedauert oder so. Das Verhalten am Tisch ist offenbar eine Schulung und eine Darstellung des alltäglichen Verhaltens, zu dem die Christen in der Welt berufen worden sind. Es ist unter keinen Umständen gesagt, dass das Brot, das wir brechen am Abendmahlstisch, im geringsten heiliger und besser ist als das Brot für Brüder, welches nach Übersee geht. Oder dass das Wasser, das wir in der Taufe hantieren, in irgendeiner Weise heiliger ist als der Becherwasser, den man dem Verdurstenden gibt. Oder so. Im Gegenteil, Tischgemeinschaft und Leben, also Kultus und Ethos, sind nun so miteinander verbunden, dass es das eine nicht ohne das andere gibt. Es gibt also nicht eine Verinnerlichung der Heiligkeitsbegriffes, eine Sakralität, die nur meine innere Sakralität ist, sondern das Essen und Trinken, die Mission, der Umgang mit Töpfen, vielleicht sogar mit den Schellen an den Pferden, mit allen zusammen soll anzeigen, hier wird diesem einen Herrn gedient. Hier findet der eine fortgehende Gottesdienst statt, wo das eine Opfer Christi beständig Gott vorgehalten wird und schreit Barmherzigkeit, Barmherzigkeit auch für die Unreinen. Es ist klar, dass diese Art von Heiligung nicht durch Manipulation oder Formeln oder gar protestantische Predigten bewirkt werden kann. Das ist ein Wunder, dass Christus noch wirkt. Das regt zum Staunen und zum Danken an, aber dieses Wunder hat nicht aufgehört zu geschehen. Nun komme ich noch zu einigen Folgerungen, die ich ziemlich kurz Ihnen vorlegen kann. Folgerungen für uns Pfarrer. Und solche, die es werden wollen. Es ist ganz klar, dass mit Worten diese Heiligung, mit Menschenworten, nicht vollzogen werden kann. Zwar sagt das Neue Testament, sie sind schon rein um des Wortes willen, das ich zu ihnen gesagt habe. Dein Wort ist die Wahrheit. In diesem Wort, dieser Wahrheit, sind sie wahrhaftig geheiligt. Beides im Johannesevangelium. Das ist aber sein Wort und das ist nicht unser Wort. Und es steht einem Menschen nicht an, Gott ins Handwerk zu pfuschen und vorzugeben, als ob er das auch könne, was Gott dort kann. Wozu wir aber berufen sind, eben wir als großes Laienvolk mit unseren profanen Titeln, die rings um Christus da herum versammelt sind, laut dem Epheserbriefe, das ist, dass wir erzählen und darauf hinweisen. Schaut, der liebe Gott hat sich nicht in den Ruhestand, geschweige in einen Sarg begeben und jetzt gibt es keine Heiligung und keine Aussonderung und nichts Besonderes mehr. Jemand muss es den Leuten auch sagen. Gewisse Dinge muss man aussprechen, damit sie nicht in Vergessenheit kommen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist natürlich mehr als nur sich erinnern. Das schließt aber auch ein, dass man die großen Taten Gottes und nicht etwa nur Taten der Vergangenheit erzählt und sich nicht scheut, davon zu berichten. Theologie ist darum letztlich nicht Definition. Wir können das Heilige und das Profane nicht durch Definition unter Kontrolle bringen. Theologie ist allerletztlich Erzählung, also narrative Theologie, um wieder so ein Stichwort zu gebrauchen. Lukas ist der Inbegriff des meisterhaften Erzählers im Neuen Testament und der Mann scheut sich nicht, auch so dubiose Geschichten wie die vom Schweißtüchlein des Paulus oder vom Schatten des Petrus oder wie die Weihnachtsgeschichte und andere Dinge zu erzählen. Das bedeutet Gott verkündigen, einfach sich nicht schämen zu erzählen. Mag man uns beschimpfen als Zeremonienmeister und mögen unsere kirchlichen Sakramentalien nichts anderes sein als gewisse Zeremonien, die von der religiösen Natur des alten Adam verlangt werden. Solange wir sie benutzen können, um das zu erzählen, wie Gott heiligt, hat die Sache noch einen Sinn und wir können mit einem guten Gewissen weitermachen. Darf ich noch einmal betonen, dieses Erzählen weist nicht nur zurück, schaut, wie heilig es damals zuging, als Jesus durch den Staub Galiläas zog und die Besessenen heilte oder die Aussätzigen anrührte. Laut der Apostelgeschichte bedeutet Predigen, darauf hinweisen, dass auch hier und jetzt auf diesem Marktplatz, hier in diesem Schiff, da und dort, der Heilige sich noch als heilig erweist. Also Courage, prophetische Courage gehört zu diesem Erzählen, dass man darauf hinweist, Gott auch heute und hier. Zweitens, es ist uns anzuempfehlen, im Umgang mit Materialien, also ich rede jetzt von uns Pfarrern, höchst vorsichtig zu sein. Es ist ganz klar, dass unser Umgang mit Dingen, unsere Veranstaltung von theatralischen Szenen oder von sozialen Hilfsakten oder so etwas, von Natur zum Wortzeugnis gehört, damit es nicht unglaubhaft sei und leer wie eine Theorie in der Luft stehe. Aber wie man recht umgeht mit den Dingen, ist eine ganz besonders schwierige Sache. In der Ruhrgemeinde wurde der Diakonat unterschieden vom Apostolat, weil die Leute offenbar eingesehen hatten, wenigstens laut Lukas, da liegen die Gaben verschieden. Was der eine kann, kann der andere vielleicht nicht so gut. Also, was dort als Verteilen von Brot bezeichnet wird, dem können wir auch sagen, Auswahl von Kinos, Spielen mit Jugendgruppen, Theaterstücke veranstalten und alles, was auf der Ebene des Tuns und des Helfens getan werden kann. Wir sollten uns aber hüten, aus dem Regen in die Traufe zu kommen, indem wir aus einer gewissen Müdigkeit der Predigt und dem Wortzeugnis gegenüber sagen, ja, die eigentliche Heiligung ist dort in den Diakonatsdingen, im Umgang mit Dingen, in den Happenings, die wir veranstalten oder gestalten oder gar manipulieren. Das Wort ward Fleisch heißt nun nicht, dass einfach das Fleisch an sich heilig ist. Es braucht das Wort dazu, damit die Inkarnation sinnvoll und ein Akt der Heiligung ist. Darum möchte ich einfach ein bisschen warnen, es sollte sich nicht jeder Hans oder Heiri unter uns einbilden, nachdem er jetzt zur Wortverkündigung ausgebildet worden ist, könne er auch einer Modetendenz folgend automatisch von selbst umschalten und das tun, was im Neuen Testament dem Diakonat zugeschrieben ist, was dieselbe Würde und Glorie hat wie die Verkündigung, aber was eine andere Gabe voraussetzt. Vorsicht ist vor allen Dingen anbefohlen dort, wo man diesen Umgang mit Dingen dann zu einem geheimen oder wirklichen Sakrament erklärt und sagt, das ist die eigentliche Fortsetzung der Inkarnation. Oder wo man gar mit Tillich sagt, jedes Element ist in sich ein potenzielles Sakrament. Oder wo man noch weiter geht, um mit Teilhard de Chardin zu verkündigen, die ganze Natur ist in sich ein Sakrament. Sie ist es einfach und der Mensch ist dann nur Zuschauer bei dieser Selbstwertung der Sakralen in der Natürlichen drin. Das war die balische, die kananäische Ansicht von der Natur. Dem sollten wir nicht zum Opfer fallen. Drittens, die Bibel zeigt uns, dass zu verschiedenen Zeiten in ganz verschiedener Weise versucht worden ist, das Heilige und das Sakrale voneinander abzugrenzen, zu läutern. Da gab es einen andauernd wogenden Kampf, wo die Schlachtlinie niemals festgezogen wurde, sondern es ging hin oder her. Und Gott hat sich offenbart in diesen verschiedenen Zeiten und Formen durch Priester, durch Propheten, durch das Neue Testament, vielleicht gar auch durch das Schweißtüchlein des Paulus. Nicht? Lukas hat es sicher so aufgefasst. Wenn Gott sich als so tolerant erwiesen hat, väterlich, humorvoll, verzeihend zuzuschauen, wie nun unter Menschen die Diskussion da hin und her geht und wie es in guten, treuen, scharfen Gegensätze gibt und wie auch einmal protestiert werden muss und radikal Nein gesagt werden muss, so sollten auch wir nun nicht kondeszendent alles gutheißen oder so etwas oder gütigst verzeihen. Aber auch wir sollten ein wenig Humor haben für Phänomene des Glaubens an Sakrales, der Unterscheidung vom Profanen, der Gestaltung und der Auseinandersetzung mit diesen Problemen. Der Purist, der meint, das habe ich schon gesagt, er könne die Sache meistern mit seiner erhabenen Theologie, schaue zu, ob er nicht vor lauter Reinheit sich von Christus abgesetzt hat, der schließlich auch durch den Dreck gewartet ist in diesem irdischen Leben. Heiligung heißt nicht einfach Platonisierung des Menschenlebens, der Kultur und des Gottesdienstes. Und zum Schluss, Rudolf Otto hat den Begriff der Furcht des Heiligen mit Macht in die Diskussion wieder hineingeworfen. Man hat ihm mit Recht entgegengehalten, dass die Sache bei ihm zu sehr psychologisch eingeengt wird, indem er die weite Welt, die zum Erfahren des Heiligen gehört, nicht genug in Betracht gezogen hat, sondern nur die Reaktion des quasi panischen Schreckens, den der Einzelne dort ausgesetzt worden ist. Wenn da also ein bisschen zu korrigieren ist an Rudolf Otto, ist immerhin zu sagen, Furcht gegenüber Gott ist vielleicht eine Sache, die nicht so leichtfertig ausrangiert werden sollte. Es ist nicht nur eine Sache des Alten Testamentes, dass man Gott fürchtet. Auch nicht nur eine Sache lutherischer Theologie, dass es heißt, wir sollen Gott fürchten und lieben, sodass Furcht sogar vorangesetzt worden ist. Furcht ist nämlich nicht ein Widerspruch zur Liebe Gottes. Wenn es im ersten Johannesbrief heißt, Furcht ist nicht in der Liebe, die Liebe treibt die Furcht aus, so ist meines Erachtens die Furcht vor der Welt genannt an jener Stelle und nicht die Gottesfurcht, die ausgetrieben wird. Im Deuteronomium ist ja Gott fürchten und Gott lieben ein völliges Äquivalent. Es heißt, seinen Bund und seine Gebote halten, kontrollieren Sie das in den ersten 10 Kapiteln. Dort geht es nicht gegeneinander. Der gottesfürchtige Cornelius ist der Inbegriff des Heiden, der von Gott gereinigt worden ist. Da wird nichts gegen seine Gottesfurcht gesagt. Die Furcht, die ausgetrieben wird durch die Liebe Gottes, ist die Furcht vor der Welt, dass wir nämlich, weil wir jetzt einmal Menschen sind, automatisch profan sind. Dass also das Humanum gleich Profanum bedeutet. Die Genesis 1-Geschichte hat uns das Gegenteil bewiesen. Die Furcht, dass also, wo sich im Geringsten ein Zeichen vielleicht etwas bedenklicher Sakralität zeigt, wo sich gewisse Zeichen anzeigen, hier geht es noch anders, als wir es eigentlich selbst gern haben möchten, dass wir meinen, dort werde nun Christus nicht verkündigt. Nein, solche Furcht, dass das Profane uns ja doch verschlingen wird, und dass wir letztlich doch verloren sind, außer wir mit unserer Ratio und unserem Purismus behalten Recht. Diese Furcht wird ausgetrieben durch die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes schließt dann auf der anderen Seite ein, dass wir Gott, der sich durch Heiligung, Selbstverkündigung heute noch manifestiert, mit heiliger Furcht, mit Furcht und Zittern, also doch in sakraler Weise gegenüberstehen. Dankeschön.
Herr Professor, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Arbeit. Wir wissen, dass Sie tagelang, vielleicht auch Nächte, sogar wochenlang an dieser Arbeit gewesen sind, dass es nicht leicht war. Und wir haben Ihren Vortrag auf Tonband aufgenommen, sodass er, wenn es gewünscht wird, ich denke, das wird der Fall sein, gelegentlich auch in Vervielfältigung vorliegen kann. Diejenigen, die später eingetroffen sind und noch keine Kongresskarte besitzen, sind gebeten, jetzt auf das Tagesbüro zu gehen und sich welche zu beschaffen. In den Mitteilungen haben Sie feststellen können, dass das Mittagessen nur gegen den Bon verabfolgt wird, ansonsten man es an Ort und Stelle bezahlen muss. Herr Pfarrer Braunschweig ist gebeten, in einer dringenden Angelegenheit nachher sofort zu mir zu kommen. Nun ist Pause bis 10 Uhr. Ich bitte die Referenten und den Leiter des Forums 1, sich einige Minuten vor 10 hier auf der Bühne einzufinden, damit wir mit dem Forum pünktlich um 10 Uhr beginnen können. Wir wünschen eine gute Freizeit bis 10 Uhr.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte Sie begrüßen zu diesem ersten Forum. Zunächst muss ich Ihnen bekennen, dass es mir jetzt sehr unwohl ist, hier oben, und dass ich Herzklopfen habe. Einmal dieses heilige Schweizer Kreuz im Rücken, dann diese freundliche Barriere da mit Blumen markiert zwischen Sakral hier oben und Profan da unten. Wenigstens sind wir hier zu sechst, währenddem Herr Professor Barth allein war. Aber es wäre mir sehr viel wohler, wenn ich jetzt mit diesem Forum mitten unter Ihnen sitzen könnte. Wir sind nämlich einfach Kollegen, Leute aus Ihrem Kreis, einfach mit unserer besonderen Erfahrung, kommen aus einer bestimmten Ecke und möchten mit dem, was wir erfahren haben, mit dem, was wir sind, Information bieten, damit Sie dann weiterkommen können an Ihrem Ort. Ich möchte darauf verzichten, die Podiumsteilnehmer einzeln vorzustellen. Sie haben ja die Lebensläufe im Programm inklusive Foto. Zur Identifikation als Hilfe vielleicht nur noch einmal die Namen. Zu meiner Linken, ganz außen, Herr Pfarrer Löpple aus Paris, dann Herr Bischof Hempel aus der DDR, aus Dresden, dann zu meiner Rechten Herr Professor Müller aus Luzern, dann Herr Pfarrer Sigrist aus Bern und Herr Professor Bridel aus Lausanne. Ziel dieses Forums ist, Information zu bieten zum Tagungsthema Ende des Klerus. Und das, wie ich vorhin schon andeutete, nicht im Blick auf eine Sensibilisierung für das Problem. Ich nehme an, Sie sind sensibilisiert dafür, sondern als Baustein und Hilfe, damit Sie dann heute Abend in den Gesprächen vielleicht ein klein wenig besser versuchen können, ihre Situation zur Sprache zu bringen. Wie möchte ich dieses Ziel erreichen in diesem Forum? Ich habe allen Forumsteilnehmern zum Voraus 3 Fragen geschickt mit der Bitte, dass sie eine kurze Antwort darauf vorbereiten. Ich hoffe, dass durch die Antworten auf diese Fragen so viel Material zusammenkommt, dass wir hier vorne ins Gespräch kommen können, wobei wiederum Ziel dieses Gesprächs nicht sein wird, irgendwie ein Problem fertig zu diskutieren hier, sondern wenn möglich noch mehr Informationen hervorzulocken. Ich hoffe, dass ich dann zwischenhinein auch Ihnen im Plenum Gelegenheit geben kann, Fragen zu Ihrer Information an die Mitglieder des Forums zu stellen. Also auch da nicht Korreferate aus dem Plenum, auch nicht Versuche, nun neue Voten ins Gespräch zu bringen, dafür ist dann der Abend da, sondern Rückfragen. Da vorne steht ein Mikrofon bereit für die, die dann solche Fragen zu stellen haben. Nun zu meiner ersten Frage. Welches sind die 2 positivsten Fakten und welches sind die 2 schwierigsten Probleme im Blick auf den Pfarrberuf in Ihren Kirchen? Welches sind die 2 positivsten Fakten und welches sind die 2 schwierigsten Probleme im Blick auf den Pfarrberuf in Ihren Kirchen? Ich stelle Ihnen diese Frage nicht als Interviewer, der es nun besser weiß, sondern weil ich wissen möchte, ob Ihr Erleben, ob Ihre Erfahrungen an Ihrem Ort mir eine Hilfe sein können, um meinen eigenen Weg besser zu finden. Herr Löpple, darf ich Sie bitten?
Quels sont les deux éléments les plus positifs, les deux problèmes les plus difficiles relativement à l'exercice du ministère? Je réponds pour ce qui concerne l'Église réformée de France. Je commencerai par une remarque d'ordre général en disant que l'élément le plus positif, c'est précisément que les problèmes soient difficiles. En effet, il me paraît appartenir à l'essence même du christianisme et à la nature du ministère évangélique que cette œuvre soit un travail, ce service un combat et cette obéissance une recherche et une lutte permanente. Il est donc dans l'ordre de l'Église, en quelque sorte, qu'aujourd'hui, comme en d'autres lieux et en d'autres temps, elle soit appelée à rencontrer des difficultés. Pour répondre maintenant avec plus de précision et avec la brièveté qui est de rigueur, j'indiquerai comme 2 éléments positifs dominants. Premièrement, le fait qu'étant une église minoritaire, 500 000 membres, environ 500 pasteurs à plein temps, sur la superficie que vous connaissez, nous voyons disparaître ou se rétrécir de plus en plus les barrières ou les distances qui pouvaient exister entre, disons, les ministres et les fidèles, si il faut renoncer ici à parler de clergé. Mais pour employer cette terminologie, je dirais volontiers que l'élément le plus positif, c'est ce qu'on appelle la décléricalisation, y compris des pasteurs, à supposer que les pasteurs aient jamais appartenu à un clergé. Mais je veux dire tout simplement que les membres de l'Église ont de plus en plus pour les pasteurs de l'estime en fonction de leur qualité personnelle, de leur aptitude à s'adapter aux questions posées par la société contemporaine et à les écouter, et beaucoup moins, comme dans un temps assez récent encore, le respect qui est dû au personnage et à la qualité de sa fonction. Je crois que c'est une évolution très nette qui est peut-être possible et plus rapide dans une église minoritaire où nous sommes absolument pasteurs et fidèles, indispensables les uns aux autres. Cependant, j'ajouterai que la situation n'est pas partout aussi mûre et qu'il est encore des lieux où effectivement la distance, la séparation est maintenue entre le cœur et la nef, si vous voulez, ce qui provoque parfois chez de jeunes théologiens, pensant qu'il en était autrement, des crises, des difficultés et voire des départs.